Ja, wir sind ja im Jakobusbrief und ich möchte nochmals wiederholen, was wir gestern so als Zentralpunkt hatten, dass der Jakobus im Gegensatz zum Paulus einfach das Produkt des Glaubens sehen will. Er sagt dann praktisch, Glaube wirkt Werke. Das ist es. Und er sagt, zeig mir deine Reaktionen, deine Werke, dein Produkt deines Glaubens und ich sag dir, wie du geistlich stehst. Eine ganz wichtige Sache. Und nochmals diese Tatsache des Jakobusbrief. Er macht keine großen Einleitungen. Er bringt abrupt die Wahrheit und setzt sie uns vor unser geistliches Auge. Und so geht's auch weiter. Übrigens ist das, was wir heute betrachten, in dem Manuskript hinter im Jakobusbrief der Teil 2. Es geht jetzt um das, was wir Anfechtung oder, ja, Bedrängnis, Trübsal, Kämpfe geistlich nennen. Ich lese uns Jakobus 1 ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Dann möchte ich zu Vers 12 gehen, wo er dann sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Haben wir wieder das Zentrum, die Wiedergeburt. Und er setzt abrupt ein, so wie wir es noch weiter sehen werden. Er sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und das ist natürlich jetzt ein Gedanke, da greift er den Gläubiger eigentlich vor der Seite an, wo man es gar nicht denkt. Er sagt, wenn du richtig stehst, geistlich, dann ist die Anfechtung für dich keine Qual. Im Endeffekt. Ich sage ausdrücklich, im Endeffekt. Also am Schluss. Sondern dann ist die Anfechtung für dich eine Form von Freude. Er geht sogar so weit, und das ist typisch Jakobus, er sagt, lauter Freude. Also reine Freude. Nur Freude. Naja, jeder, der den geistlichen Kampf kennt und weiß, was Anfechtung heißt, der weiß, dass es manchmal nicht lauter Freude ist, sondern Qual. Aber Jakobus sagt, wahrer Gläubiger, der du wieder geboren bist, wenn die Anfechtung kommt, dann sei dir sicher, für dich, es ist letztendlich Freude. Aber jetzt kommt sofort natürlich seine logische Folgerung. Wenn du richtig darauf reagierst, durch dieses Ausharren, das er hier beschreibt. Und jetzt möchte man die Hintergründe doch ansehen. Er sagt ja hier, wenn jemand versucht wird, und jetzt möchte ich das Wort ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, weil dieses Wort heißt nicht nur Versuchung, sondern hat die gleiche Bedeutung mit Prüfung. Das heißt, wenn du geprüft wirst, das heißt, die Zeit der Versuchung, Gott nennt sie auch, wenn es ums Gericht geht, die Zeit der Heimsuchung. Das heißt, wo Gott mich in die Prüfung stellt, wo etwas passiert, das hat viele, viele Gründe, warum Gott es zulässt. Aber es ist immer eine Zeit der Prüfung. Und er sagt jetzt ganz klar, die Versuchung selber, das heißt der Angriff, die Qual, das Negative, das, was mich quält, was mir dann Nöte macht, er sagt, das kommt nie von Gott. Das ist eine ganz einfache Wahrheit der Heiligen Schrift. Wenn man alle Bibelstellen liest, dann stellt man fest, dass der Herr Jesus in Matthäus 4 und in Lukas 4 vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Das heißt, Gott selber führt mich in Versuchung oder in die Prüfung, aber er selber ist nicht der, der prüft oder versucht. Das heißt, das Böse, das Negative kommt nie von Gott. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, er setzt mich dem aus, dass ich geprüft werde. Das ist auch so. Der Heilige Geist führt den Herrn Jesus in die Wüste, aber versuchen tut ihn der Teufel. Und genauso ist es bei uns. Wir werden in die Versuchung geführt, auch von Gott zugelassen, dass wir geprüft werden, dass wir wachsen, dass wir reif werden. Wir werden nachher die ganze Palette sehen, was Gott für Ziele mit uns hat. Aber der uns ergreift, ist nie Gott. Es kommt nie etwas Böses von Gott. Gott ist Licht und unvermischt mit jeder Finsternis, sagt der erste Johannesbrief. Das heißt, es ist immer der Teufel, der uns dann ergreift. Das heißt, Gott lässt es zu, um mit uns zum Ziele zu kommen. Jetzt sind wir wieder beim Jakobus. Er hat ja nur das im Blick, was rauskommt bei der Sache. Das heißt, dass Gott mit uns zum Ziele kommt. Und jetzt müssen wir natürlich wiederum die alte Wahrheit aus Kolosser 1, 13 uns vergegenwärtigen, wo die Bibel eigentlich ganz einfach ist und uns mitteilt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist das Allerwichtigste. Anfechtung ist nicht nur, dass Gott mich in die Anfechtung führt und praktisch dem Teufel aussetzt, dass er mich prüfen und angreifen darf, sondern Anfechtung ist auch oft Dummheit. Dummheit des Gläubigen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Hier steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und bei Herrschaft steht im Griechischen Exousia. Und Exousia ist Vollmacht. Das heißt, die Finsternis hat Vollmacht, in ihrem Bereich bestimmte Dinge zu tun. Wenn jetzt Gott mir befiehlt, aus der Finsternis herauszugehen, mich abzusondern, Dinge aus dem Weg zu gehen und ich tue es nicht, das heißt, ich bin nicht gehorsam, dann bin ich im Bereich, wo die Finsternis das Recht hat, mich anzugreifen. Und diese Versuchung, die kommt dann sicher nicht von Gott, die kommt auch nicht in erster Linie vom Teufel, sondern die löse ich selber aus. Also jetzt haben wir drei Quellen. Einmal, Gott führt mich in Versuchung. Das andere Mal, der Teufel greift mich an, Epheser 6, oder ich bin selber schuld. Ich habe mal auf der Bank im Anfall von Gutmütigkeit, und Albstadt hatte lange Zeit der Kälterekord mit 40 Grad minus in Deutschland. Inzwischen hat es zum Glück wieder verloren. Und ich bin dann so kurzärmeliges Hemd mit Krawatte auf der Bank, bin ich raus aus dem Schalterraum und haben mir Kunden geholfen, das Auto anzuschieben. Ich weiß nicht mehr, hat es 20 Grad gehabt oder 15 oder 25 auf jeden Fall, dass ich dann am Tag drauf krank war, war logisch. Das heißt, wenn der Gläubige nicht aufpasst und sich der Finsternis aussetzt, dann kriegt er etwas ab. Und das ist ganz wichtig, weil, das möchte ich betonen, die Stelle sagt ganz klar, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Mit der Vergebung der Sünden, das heißt mit der Reinigung durch Jesu Blut, mit der Wiedergeburt, mit der Errettung, passiert etwas, das wir nicht sehen. Das Interessante ist auch, wir fühlen das nicht, man kann es nicht fühlen. Ich werde in der Sekunde der Wiedergeburt genommen und aus dem ganzen Herrschaftsbereich der Finsternis herausgerissen und werde in den Leib Christi hineingetauft. 1. Korinther 12, Vers 13. Ich werde bei der Wiedergeburt in den Leib Christi eingefügt, bin jetzt Gottes Kind. Das heißt, die Finsternis hat kein Recht an mir. Die Finsternis kann mich nicht angreifen, es sei denn, nur zwei Gründe, warum sie mich angreifen kann, dass Gott mich in Versuchung führen muss, um mich zu prüfen, um mich zurechtzubringen. Das ist auch der Grund, warum im Vater unser steht, führe mich nicht in Versuchung. Das ist genau der Grund. Zweiter Grund, weil ich in meiner Naivität oder Unwachsamkeit in die Finsternisbereiche reingehe, mich nicht absondere und der Teufel mich angreifen darf. Das ist der ganze Grund, aber es ist wichtig zu begreifen, ich bin ein Fremdling auf Erden. Ich gehöre nicht mehr zu dem Reich des Teufels und das ganze Umfeld ist feindlich, das greift mich an. Ich bin ein Gotteskind. Jetzt muss ich natürlich, um jede unnötige Anfechtung zu vermeiden, muss ich der Anfechtung aus dem Wege gehen, wo es nicht nötig ist. Das heißt, ich muss gehorsam sein. Je mehr ich gehorsam bin, je weniger habe ich diese Angriffe. Aber die Anfechtung, die jetzt der Jakobus meint, weil er geht ja immer vom Idealfall aus. Er geht ja davon aus, dass ein Gläubiger richtig reagiert. Und er geht davon aus und sagt, diese ganze Anfechtung ist lauter Freude. Und damit meint er natürlich diese Anfechtung, deren Gott mich aussetzt oder die auch der Teufel versucht, mir wirklich, ich sag's jetzt einmal in der Gassensprache, an den Hals zu schicken, wo mich der Teufel aus unmöglichen Gründen angreift. Und er sagt, es ist lauter Freude. Aber das kommt natürlich daher, die Wurzel dieser ganzen Anfechtung ist, dass ich ein Gotteskind bin und dass ich in dieser gefallenen Welt lebe. Und Apostelgeschichte 14, 22 sagt etwas, dass auch die schwärmerischen Kreise nicht begriffen haben und dass die Gläubigen manchmal verinnerlichen sollten. Wir müssen durch viele Trübsale oder Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, unser Leben hier ist Kampf, Drangsal, Trübsal, es geht unten durch. Und jetzt kommt natürlich das Problem, draußen ist die Finsterniswelt, im Luftraum sind die Finsternismächte, die mich angreifen. Ich selber bin ein Gotteskind. Bibel sagt, ein Teil von mir ist in die himmlischen Orte versetzt, Kolosser 3. Ich bin ein Gotteskind, aber mein Körper, meine Seele, mein Leib ist hier auf der Erde. Und jetzt bin ich immer Zwiespalt. Das heißt, ich bin immer Spannungsverhältnis. Und in diesem Spannungsverhältnis, da ist natürlich ein großes Potenzial, was diese Anfechtung, wo Jakobus sagt, es soll für dich lauter Freude sein, dass das auslöst. Einmal natürlich der grundsätzliche Zustand, dass ich in dieser Welt lebe. Das heißt, die Welt liebt mich nicht, wenn ich mich zum Herrn Jesus bekenne. Wir haben mal auf der Bank etwas gemacht. Ob ich es heute noch machen würde, weiß ich nicht. In meinem Übereifer der ersten Liebe, da war ein Kunde, ich war damals, hatte so eine kleine Zweigstelle, wo ich kommissarisch leiten musste. Und dann ist etwas passiert, der Kunde flucht am Schalter von der kleinen Zweigstelle herum. Und da gab es ein kleines Besprechungszimmer. Und mir war klar, das geht nicht. Dann bin ich raus, habe den Kunde gebeten, mit mir ins Besprechungszimmer zu gehen. Und der hat natürlich geglaubt, dass es hier um eine Banksache ginge. Und dann habe ich ihn eigentlich verwarnt, zwar höflich, lieb, nett, freundlich, habe gesagt, also so Fluche geht ja nicht. Und dann guckt der Kunde mich an mit ganz, ganz großen Augen. Ich sehe das noch heute vor mir, geht so einen Schritt zurück und sagt, sind Sie ein Frommer? Dann habe ich gesagt, ja. Und allein der Zustand, ich gläubig, der andere ungläubig, bewirkt ein Stück von dieser Anfechtung, von diesem Unangenehmen. Das hat zuerst schon mal mit der Prüfung vor Gott und mit dem, was der Teufel tut, gar nichts zu tun. Das ist einfach normal. Das heißt, die Welt mag mich nicht. Und wenn ich mich ganz klar zu meinem Jesus bekenne, dann bin ich der Welt zuerst schon mal ein Ärgernis. Watch Me nicht, hat einmal ein Buch geschrieben, in der Welt, nicht von der Welt. Und genau so ist es. Ich bin in der Welt, aber ich gehöre nicht zur Welt. Und durch das gibt es ein Spannungsverhältnis. Und wenn man Apostelgeschichte 14, 22 nüchtern sieht, es ist ein Geburtsrecht. Jeder Wiedergeborene hat Anfechtung. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Anfechtung, keine Kämpfe, gar nichts, dann muss ich ihn fragen, A, bist du überhaupt gläubig? Bist du wiedergeboren? B, stehst du richtig. Wenn du richtig vor Gott stehst, gibt es Ärger. Das ist einfach normal. Das nächste ist natürlich 1. Petrus 5, Vers 7. Und zwar, diese Erfechtung, die ist die ekelhafteste. Weil das ist Krieg. Das ist geistlicher Krieg. Und zwar richtiger Krieg. Da sagt die Bibel in 1. Petrus 5, ich lese schon ab 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und dann sagt er, es geht allen Gläubigen so. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn ihr das im Zusammenhang lest, das ist immer wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu lesen, dann geht es hier um die Sorgen. Das heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und seine Hauptwaffe sind die Gedanken. Das steht in 2. Korinther 10, Abvers 4, wo beschrieben wird, er kämpft mit Gedanken. Das heißt, er greift mich und dich an mit Gedanken. Er malt dir aus, wie das alles schlimm sein wird. Er ist der Produzent und der Urheber von Sorgen. Das heißt, er greift die Gläubigen an. Was mich schockiert hat, dass Sorgen bei Gläubigen teilweise so schlimm wirken wie Sünde. Sorgen sind keine Sünde, aber sie können so wirken, dass man sogar sich vom Herrn zurückzieht, dass man beginnt zu hadern, dass man lau wird, dass man absackt. Und jetzt sagt er, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe. Was heißt das? Der Löwe ist sichtbar, er brüllt. Das heißt, wenn ich jetzt geistlich normal bin, dann kann ich an dem Gebrüll erkennen, dass es der Teufel ist. Und das ist bei der Erfechtung der wichtigste Punkt. Ist es von Gott oder ist es vom Teufel? Das ist der wichtigste Punkt. Aber er sagt, wenn der Teufel dich angreift, dann brüllt er. Du erkennst es, weil du die Stimme hörst. Das ist nicht die Stimme Jesu Christi. Das ist nicht die Stimme der Taube, des Heiligen Geistes. Das ist die Stimme des Raubvogels, der auf dich herabstürzt. 1. Mose 15. Das ist der, der dir die Gurgel zudrückt, der dir Pressatmung, sprich Depression verpasst. Das ist die Stimme des Teufels. Und er sagt, da gibt's bloß ein Mittel, widerstehe fest im Glauben. Wir werden nachher sehen, wie Jakobus will, dass wir innerlich gestaltet sind, was wir tun sollen. Aber das ist schon mal wichtig zu sehen, das gehört dazu. Und dann kommt natürlich noch etwas, das muss man einfach nüchtern sehen, der Teufel greift uns an, wenn wir dem Herrn Jesus dienen. Das heißt, jeder Dienst, ob der groß ist oder klein ist, gibt eine gewisse Form von Anfechtung. Paulus zum Beispiel, und wir dürfen etwas nicht vergessen, man sagt immer, oh Karl Hermann, du bist doch nicht der Paulus. Und sagt, ich bin nicht der Paulus. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, werdet meine Nachahmer. Da steht im Griechischen Mimetai. Da kommt die Mimik her. Das heißt, mach mich vollständig nach. Ihr seht an mir, wie der Kampf geht. Jetzt macht mich nach, sagt er. Sagt aber als Nebensatz, weil ich ein Nachahmer Jesu Christi bin. Also Paulus zeigt genau, wie man der Herr Jesus nachahmen soll. Man hört ja oft in den Gebeten, verwandelt in Jesu Bild. Das kommt, wenn ich ihn nachahme. Und hier sieht man dann etwas. Das, was der Paulus hier im Großen erlebt hat, wird jeder von uns, wenn er dem Herrn Jesus dient, erleben. Und dann kommt die Erfechtung. Er sagt hier, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Das 2. Korinther 6 ab 4 ist, ich sage mal so, das hohe Lied der Anfechtung. Er sagt jetzt, in vielem standhaften Ausharren. Das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Das wird der Zentralpunkt von heute Morgen sein und der Punkt, wo Jakobus will, dass wir es tun. Standhaftes Ausharren. Und jetzt sagt er, in Bedrängnissen, also standhaftes Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben. als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Da sieht man was ganz Einfaches. Er sagt, ich brauche dieses standhafte Ausharren im Glauben in guten und in schlechten Tagen. Aber wenn die guten Tage sind, muss ich ausharren. Aber wenn die ganz schlimmen Tage kommen, muss ich genau gleich ausharren. Eigentlich ist die Bibel einfach. Es gibt nur eine einzige Herzenshaltung, mit der man jeder Form der Anfechtung begegnet. Und das ist dieses Ausharren. Heißt im Griechischen Hypomonä und meint unter anderem ein Untenbleiben. Ich habe mir das so gemerkt, wenn man im Schützengraben ist, wer je Bilder gesehen hat, ich bin ja ein Kind der Nachkriegsgeneration und die Väter haben uns noch vom Krieg erzählt und diese Dinge, ich habe auch die Filme gesehen, wo dann der Soldat im Schützengraben ist und da war es ganz wichtig, wenn der Angriff kam, du musstest den Kopf über der Kante weglassen. Also ja, nicht der Kopf über die Kante. Der Kopf musste unter der Kante sein, dass du keinen Schuss abkriegst. Und ich habe mir gemerkt, das ist unten bleiben. Kopf nicht über die Kante. Bleib unten, bleib demütig, bleib klein, geh in Deckung, bleibe in Christus. Nicht übermütig werden, nicht frech werden, nicht hochmütig werden, sondern klein bleiben. Je kleiner du bist, je demütiger, je weiter unten du bist, je abhängiger vom Herr Jesus, je sicherer bist du in dieser Ausdauer, in diesem Unterbleiben und du wirst die Anfechtung abwehren. Sobald du beginnst, frech zu werden oder groß zu werden oder hochmütig zu werden, kriegst du alles ab. Wisst ihr, und das ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt, egal wo es ist, gut oder schlecht, bleibe unten. Und Jakobus sagt das Gleiche und der Petrus sagt auch das Gleiche. Und wir werden es gleich sehen, was Jakobus sagt. Jetzt kommen wir natürlich nur zum wichtigsten Punkt. Den möchte ich unbedingt als vielleicht sogar Zentralpunkt der Anfechtung sehen. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe, sind einfach Folgen von dem, dass ich ein Gotteskind bin. Folgen von dem, dass ich zu einer anderen Welt gehöre, nicht zu dieser gefallenen Welt. Wisst ihr, die Welt kann ja schön sein, wenn die Sonne scheint, wenn schön Wetter ist, wenn es mir gut geht, wenn ich keine Sorge habe. Aber es ist eigentlich eine Täuschung. Es ist trotzdem am Teufel sei Welt. Und bei aller Freundschaft und ich genieße die Natur und das alles auch, muss ich mir bewusst sein, um mich rum, letztendlich, ist die Finsternis. Epheser 6, Vers 12. Die Politik, die Macht, der Zeitgeist, die macht alle diese Dinge, natürlich nur, soweit es Gott zulässt, aber hier ist ein Potenzial, das mich angreift. Aber es gibt was Zweites, es ist wunderschön. Hebräer 12, ab Vers 4. Da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, eventuell der Paulus, ihr habt doch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Kampf der Sünde gegenüber, das heißt, dass ich mit der Sünde ein klares Verhältnis habe, kann ein Auslöser von Anfechtung sein. Das heißt, wenn ich da nicht sauber bin, kann ich selber wieder Anfechtung auslösen, dass Gott etwas mit mir tun muss, was er sonst nicht tun müsste. Es heißt hier, und hab das Trostwort vergessen. Entschuldigung. Ich habe schon oft gelesen, ach, das ist das Trostwort. Trost, ausdrücklich Trost. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an den sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Jetzt sagt die Bibel klipp und klar. Ein Teil der Anfechtung und dieser Prüfung ist Erziehung Gottes. Warum? Ich habe das lange nicht begriffen. Wisst ihr, man hat ja dann so menschliche Denkweise, Gott muss doch machen, dass es mir gut geht, warum lässt Gott es zu, es muss doch alles bestens gehen, so denkt der Mensch. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, sagt die Bibel, sie sind höher und für uns oft nicht verständlich. Und ich zeige euch jetzt ein Geheimnis. Das ist der Großteil, außer dem anderen, den Angriffen des Teufels und meiner weltlichen Situation, weil ich in der Welt stecke. Aber das ist der Großteil meiner Prüfungen, ist ausgelöst. Und das meint der Jakobus. Das ist doch lauter Freude, wenn das passiert, was der Apostel Paulus im 2. Korinther 1 schreibt. Ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist, jetzt kommt das Wort wieder, in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einer ganz klaren Lehre der Bibel, und das wird von vielen Irrlehrern, von vielen schwärmerischen Gruppen, aber auch von vielen ernstzunehmenden Gemeinden nicht mehr erkannt. Wenn ich wieder geboren werde, und ich bin jetzt Opa geworden, erst vor kurzem, und jetzt weiß ich wieder, was ein Baby heißt, dann bin ich, wenn ich wieder geboren werde, und die Bibel hat extra ein Wort dafür, Präfe, dann bin ich ein Baby, ein Säugling, ein Kleinkind. Ich bin unscheinbar, ich bin noch nicht reif. Und jetzt erklärt die Bibel ganz klar, dass ich wachsen muss. Vom Baby zum Kleinkind zum, ich sag's einmal, Jüngling, heißt ja junger Mann, wird ja alles männlich beschrieben, weil die Erlösung männlich ist, vom Herr Jesus her. Und dann soll das Ganze enden als Erwachsener und Ausgereifter in Christus. Es ist natürlich so, wie soll ich wachsen? Wie soll ich zubereitet werden? Und die Bibel sagt klipp und klar, durch zwei Dinge, das ist ganz wichtig, zwei zentrale Dinge. Erstens, durch die Milch des Wortes Gottes, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, nach der wir begierig sein sollen. Das heißt, ich muss fleißig das Wort Gottes auf mich wirken lassen, dass ich sehe, was hat der Herr Jesus für mich getan? Was heißt es, dem Herrn Jesus zu gehören, ihm nachzufolgen? Und parallel dazu geht der Vater im Himmel hin und erzieht mich. Und er erzieht mich durch bestimmte Wege, und die können Züchtigung, die können auch Schläge sein. Und jetzt sagt er, das ist euer Trost. Und Jakobus sagt, es ist lauter Freude. Wisst ihr, und jetzt beginnt der Kampf in meinem Kopf. Denke ich jetzt menschlich, dann sage ich, geht's mir schlecht. Wie soll es Gottes zu? Och, ich Armer. Oder denke ich, was für ein Trost. Was für eine Freude. Gott erzieht mich, weil ich ein Gotteskind bin. Was mir jetzt widerfährt, ist ein Zeichen, dass ich echt bin. Um das geht es ja, Jakobus, dass ich echt bin. Jetzt sagt die Bibel hier, er muss mich in Bedrängnis führen, er muss mich bestimmte Dinge erleiden lassen, und ich muss lernen, in diesen Dingen unten zu bleiben, auszuharren, dass ich in der Lage bin, einen anderen, der in diese Situation kommt, zu trösten. Ja, welche Situation? Eine Kollegin von mir ist todkrank. Die ist ungefähr 10 Jahre jünger wie ich, war später praktisch meine Nachfolgerin auf einem bestimmten Bereich in der Bank. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe immer geglaubt, sie bekehrt sich, aber bei mir haben sich 4 Kollegen bekehrt, aber leider nicht sie. Aber sie ist offen fürs Evangelium, und immer wenn sie in Nöte kommt, ruft sie bei uns an oder versucht sie Kontakt zu halten. Und jetzt war ich ja ein Jahr lang so gut wie ausgeschaltet oder fast ausgeschaltet. Ich lag ja 9 Monate flach. Und jetzt hat sie ganz schwer ein Krebsleiden. Sie hat 21 Operationen hinter sich in ihrem Leben bisher. Und jetzt plötzlich ruft sie mich an, und jetzt konnten wir völlig anders reden. Sie sagt zu mir, ich weiß ja, du bist ja auch gelegen. Du warst hier ja auch so, da war ja auch Gefahr, da war ja alles auch so. Und jetzt konnte ich ihr auch geistlich erklären, wie ich das vom Herr Jesus erlebt habe. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, durch das, dass ich selber das Leider hatte, hat sie mir das abgenommen. Sie hat es geglaubt. Sie konnte es annehmen. Wisst ihr, und das ist das, was hier der Paulus sagt. Du musst von Gott in bestimmte Situationen hineingeführt werden. Du musst leiden, Kämpfe, Anfechtungen durchleiden, dass du selber in der Lage bist, andere wiederum zu trösten, denen eine Hilfe zu sein, sie auf den Herr Jesus hinzuweisen, ihnen den Weg zu weisen. Das musst du tun. Aber jetzt Entschuldigung, ich sag's mal hart, das ist Kampf. Das ist Anfechtung, das ist nicht schön. Aber es muss sein. Das ist diese Erziehung, die der lebendige Gott mir als Glied am Leibe Jesu angedeihen lässt. Und das ist Trost, das ist Herrlichkeit. Da kannst du da liegen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich das erleben muss. Ich weiß nicht, ob die Dorothea Trudel von Männedorf kennt. Sie ist ja sehr umstritten. Manche sagen, sie sei schwärmerisch gewesen. Manche sagen, sie sei sehr glaubensvoll gewesen. Naja, also ich habe festgestellt, die Frau ist gar nicht so problematisch, wenn man nicht so kritisch ist. Zum Beispiel, die hatte ein paar so kleine Macken, die man sicher sagen kann, da ist sie übers Ziel hinausgeschossen. Aber was ihr Grundsatz war, ein blühendes Mädchen, eine Schönheit, kriegt von Gott 2. Korinther 1, Vers 3, Jakobus 1, lauter Freude, bekommt von Gott eine Krankheit, dass sie innerhalb kurzer Zeit, ich habe noch nie sowas gehört, zu einer alten Frau mutiert. Sie wird innerhalb kurzer Zeit krumm, ihr Gesicht sah aus, wie wenn sie 80 wäre, sie wird plötzlich zur alten Frau, als blühendes junges Mädchen. Ihr Leben ist zerstört menschlich. Aber in Wirklichkeit war das die Erziehung Gottes. Sie beginnt das Seelsorgeheim am Zürcher See und dann passiert etwas. Sie sitzt jede Nacht am Bett eines Todkranken, eines wirklich Kranken. Sie hat kein eigenes Bett, sie sitzt jede Nacht als Wache am Bett eines Kranken. Sie legt sich Jesus Christus auf der Altar in unbeschreiblicher Weise. Und dann muss sie ja das Haus finanzieren. Jetzt kommen wir zu dem alten Lied des Geldes. Und dann fragt sie die Leute, ach, Jungfer Dorothee, du betest doch sicher zum Herrn, dass das Geld kommt für dein Seelsorgeheim. Und dann sagt sie etwas, was mich schockiert. Sie sagt, nein, bitte, ich bete nicht. Und dann sagt sie, wenn ich beten würde, wäre es der nackte Unglaube. Da war ich perplex. Und dann sagt sie, weil ich vor Gott praktisch den Auftrag habe und mein nach dem Reich Gottes trachten, ist das, was ich jetzt tue. Darum hat Gott mich krank werden lassen. Und dann sagt sie, es steht in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ich muss nur das tun, was Gott mir sagt. Gehorsam sei von ganzem Herzen und das Geld wird kommen. Ich brauche nicht zu beten. Beten wäre für mich in dieser Situation sogar unglaublich. Da war ich perplex. Wisst ihr, und das ist dieses Geheimnis der Anfechtung, die in Wirklichkeit Trost ist, die in Wirklichkeit Segen ist, die in Wirklichkeit lauter Freude ist, wie der Jakobus sagt. Und das beginnt natürlich in meinem Herzen. Gell? Der Teufel hat natürlich das Ziel, mich zu zerstören, und Gott hat das Ziel, mich aufzubauen. Und der Hauptpunkt in der Anfechtung, das möchte ich nicht verhehlen, das ist Offenbarung 12, Vers 10, wo es heißt, gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder. Der Teufel hat etwas, das ist das Gemeinste, was es gibt in diesem Universum. Obwohl wir Gottes Kinder sind, gewaschen in Jesu Blut, greift er uns an und verklagt uns. Manchmal zu Recht, weil wir Sünde begangen haben, aber auch manchmal zu Unrecht, weil er ja ein Lügner ist. Und wenn man wissen will, wie das geht, muss man Sacharja 3 lesen. Sacharja 3 ist eine gigantische Beschreibung, was passiert, wenn der Teufel mich verklagt und wenn der Herr Jesus das abwehrt. Dort heißt es, Kapitel 3, Vers 1, er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Engel des Herrn, in der Schattenbildlichkeit der Bibel, der Herr Jesus, er steht also vorm Herr Jesus, das Gleiche, wenn wir Gottes Kinder sind. Und jetzt heißt es, der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Also der Teufel klagt in der Regel die an, die Gottes Kinder sind. Er greift die an und verklagt sie. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Ich und du, wir sind Brandscheite, die aus dem Feuer des Gerichtes durch Jesu Blut, durch der Herr Jesus herausgerissen wurden. Wir sind so Brandscheite. Aber jetzt kommt das Problem. Jeshua hatte unreine Kleider an. Und das passiert doch bei uns. Wir fallen in Sünde. Wir können den Mund nicht halten. Ich bin zum Beispiel ein Mensch. Ich sündige in der Regel nicht durchs Tun. Oder was heißt durchs Tun? Bei mir spielt sich alles im Kopf ab. Also ich muss auf meine Sinne aufpassen und vor allem auf meine Gedanken. Und wo ich ganz, ganz aufpassen muss, ist meine Zunge. Wir sehen nachher, Jakobus sagt, pass auf deine Zunge auf. Das ist ein extra Thema. Also wenn ich mich versündige, dann ist meistens entweder in Gedanken oder mit den Sinne, aber großteils mit der Zunge. Weil ich einfach den Mund dann nicht halten kann. Und es gibt dann unreine Kleider. Es gibt ein perfektes Mittel, um die unreine Kleider weiß zu machen. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Aber jetzt gibt es Situationen, wo ich noch nicht gereinigt bin, vielleicht noch nicht beim Herr Jesus war, noch nicht Buße getan habe. Und dann heißt es, Jeshua hatte unreine Kleider an und stand trotzdem vorm Engel des Herrn. Ich bin trotzdem Gottes Kind, stehe trotzdem vor Jesus. Und jetzt heißt es hier, was der Herr Jesus tut. Und das ist die Herrlichkeit. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und begleiteten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeshua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Und dann sagt er, weil es wird der Spross kommen, der Herr Jesus, der das siebenfache Gottesgeist hat. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Der Teufel verklagt mich. Ich darf halt jetzt nicht hingehe und auf diese Verklagungen hören. Wisst ihr, es ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Anfechtung. Wenn Anfechtung geschieht, höre ich am Teufel zu oder nicht? Das ist ein zentraler Punkt. Oder denke ich biblisch? Biblisch sehe ich vom Sacharja 3 und ich sage jedem, der Anfechtung hat, lies Sacharja 3. Dann gehe ich hin, höre zwar die Verklagung des Teufels, muss sogar dann vielleicht zugeben, ja, das war ein Fehler, das war Sünde, aber dann reagiere ich auf das nicht. Weil das, was der Teufel tut, wenn er mich verklagt, hat immer die gleiche Reaktionsvariante. Ich bekomme Pressatmung, ich bekomme sowas, ich kenne Depressionen nicht, aber so wird wohl eine Depression auch gehen. Ich kriege Pressatmung, ich kriege vor allem dann etwas, wo es mir die Luft abschnürt, und dann gehe ich hin wie ein kleines Kind und gehe zum Herr Jesus und sage: Reinige mich mit deinem Blut. Jesu Blut macht dann alles gut. Und komm zu ihm, tu Buße, beuge mich vor ihm und nimm seine Erlösung an. Und dann hört der Teufel nicht auf zu verklagen. Versteht ihr? Er ist ein Lügner. Er lügt mich weiter an. Und dann kommt der Glaube, das Widerstehen. Dann muss ich im Glaube draufstehen, dass das Blut Jesu mich reinmacht von aller Sünde. Kein Millimeter nachgeben. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Ich habe festgestellt, wenn ich das tue, dann geht es kurze Zeit, dann verschwindet die Verklagung. Das heißt, wir müssen aufpassen, und das ist der zentrale Punkt, dass wir immer im Glauben handeln, aber zentral, immer darauf achten, dass wir gereinigt sind durch Jesu Blut. Ist das der Fall, kann ich jeder Anfechtung widerstehen, jeder. Bin ich nicht gereinigt durch Jesu Blut, kriege ich ein Problem. Wisst ihr, und das ist jetzt der große geistliche Kampf. Und jetzt müssen wir gucken, nachdem wir die Situation kennen. Also nochmals. Anfechtung kann ausgelöst werden vom Teufel, indem er mich angreift. Unter anderem, indem er mich anlügt. Anfechtung kann ausgelöst werden, indem ich nicht aufpasse, indem ich leichtsinnig bin, nicht wachsam bin und nicht beachte, dass ich ein Fremdkörper in dieser Welt bin und naiv bin. ist bei mir oft auch der Fall. Ich sage immer, das ist Dummheit. Und es kann dieses wunderbare Geschehen sein, dass Gott der Vater mich als Glied im Leibe Jesu erzieht. Dass er mich in Situationen bringt, wo er mich wachsen lässt, wo er mich heranreifen lässt, dass ich anderen Dienst tun darf. Und jetzt sagt der Jakobus, wenn das passiert, wenn ich hier im Glaube standhaft bin, dann sagt er in Jakobus 1, Vers 3, da ihr ja wisst, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Geschwister, merkt euch eines, macht von mir aus das Wort mit einer anderen Farbe oder mit siebenfach Unterstreichung kenntlich, immer, Grundsatz, wenn in der Bibel wisst ihr nicht steht oder wisst ihr, also wenn das Wort wissen steht, dann können wir es nicht fühlen. Das ist ganz wichtig. Der Teufel kommt dann und verklagt uns und lügt uns an und sagt, du fühlst es ja nicht. Kann ich nicht. Weil geistliche Dinge kann man nicht fühlen. Man kann die Auswirkung dann fühlen. Aber es gibt Dinge, die weiß ich nur von der Heiligen Schrift. Und da handle ich im Glauben, weil ich es weiß. Nicht, weil ich es fühle. Und jetzt sagt ihr, wisst ihr, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und dann erklärt er, das standhafte Ausharren wirkt, dass bei mir alles perfekt, vollständig sein wird. Müsst ihr euch vorstellen. Alles perfekt und vollständig. Wenn ich ausharre, wenn ich unten bleibe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz zentralen Punkt. Dieses Untenbleiben, dieses Ausharren, diese Standhaftigkeit, die hat etwas. Und zwar, die hat nur ausschließlich mit meiner Gesinnung zu tun. Mit meiner Haltung, mit meinem Glauben. Das heißt, ich muss diese Haltung einnehmen, geistlich. Es gibt ein Gegenwort, das manchmal sogar gleich übersetzt wird, auch mit Geduld oder Ausharren. Und das heißt Makrothymia, das ist der Langmut, das ist die Gelassenheit, dass ich Dinge gelassen ertragen kann, auch bei anderen. Aber das ist laut Galater 5, Vers 22 keine Haltung. Das ist eine Frucht des Geistes. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich muss zwingend, nachdem ich durch Jesu Blut gereinigt bin, so hat Herr Jesus die Erlösung geschaffen. Ich habe dieses perfekte Werk der vollkommenen Erlösung Jesu. Das hat Herr Jesus so geschaffen. Jetzt befiehlt er mir, die Lehrbriefe sind ja letztendlich die Erklärung Jesu für die Dinge. Hat er der Apostel befohlen, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, jetzt befiehlt mir der Herr Jesus durch die Apostel, durch die Lehrbriefe, dass ich im Glauben unten bleiben soll, standhaft bleiben soll. Er erklärt genau, wie ich das machen soll. Und die Folge davon ist Langmut. Also Hypomonä, das Unterbleiben, ist meine Haltung. Und die Folge davon ist langfristig Makrothymia. Das heißt, das Hervorbrechen der Langmut. Das heißt, dann kann ich Dinge ertragen, ohne mich aufzuregen, ohne wütend zu werden, ohne frustriert zu werden, ohne resigniert zu werden. Die Hauptwaffe des Teufels ist, dass er mich versucht zu resignieren, dass ich nicht mehr will, dass ich enttäuscht bin, dass ich fertig bin und hinschmeißen will. Das ist typisch Teufel. Und jetzt sagt Jakobus, es ist lauter Freude, diese Kämpfe. Das ist typisch Jakobus. Er lässt doch gar nicht gelten, dass ich sage, es ist schwer. Akzeptiert er nicht. Wie der Jakobus sagt, Vogel friss oder stirb. Entschuldigung, der Ausdruck. Er sagt klipp und klar, es ist lauter Freude. Er diskutiert mit uns nicht über das, ob es Freude ist. Er sagt, für einen wahren Gläubiger ist es Freude. Und wenn das keine wahre Freude ist, dann stehst du nicht richtig. Muss ich mal vorstellen. So denkt ein Jakobus. Paulus erklärt das und sagt, Gott macht es so, dass du anderen helfen kannst, drum musst du es erleben. Ja, Entschuldigung, da muss ich sagen, oh Paulus, wie schön, dass du mir das so schön erklärst. Aber trotzdem hilft der Jakobus manchmal weiter, weil er praktisch sagt, es gibt keine Diskussion. Zu Deutsch, hör auf, keine Diskussion, so ist es. Das ist Jakobus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er sagt praktisch, wenn du das tust, wirst du etwas erzeugen. Und zwar, du wirst etwas erzeugen, das ein vollkommenes Werk bei dir hat. Bei dem Vollkommenen steht das Wort Teleios. Das heißt, Teleios ist immer erwachsen, ausgereift, fertig, einfach so, wie Gott es will, dass es besser nicht mehr geht. Muss man sich vorstellen. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn diese ganze Anfechtung über dein Haupt drüber geht, dann ist das normal. Und das meint der Jakobus, ist normal. Er sagt praktisch, freue dich, aber eines musst du tun. Du musst unten bleiben. Du musst ausharren. Du musst die richtige Haltung einnehmen. Dann wirst du automatisch, und das will er ja immer haben, dann wirst du das richtige Ergebnis haben. Deine Reaktion wird richtig sein. Du wirst langmütig sein, du wirst geduldig sein, du wirst großzügig sein, du wirst lieb sein, du wirst aber auch konsequent sein. Du wirst vollkommen in der richtigen Haltung sein. Das heißt, der ganze Kampf geht letztendlich um das Untenbleiben. Und jetzt sagt natürlich die Bibel, das kann ein Mensch von sich aus nicht. Da braucht er Hilfe. Römer 15, Vers 4 zum Beispiel sagt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, so, liebe Geschwister, jetzt reden wir vom Alten Testament. Das ist jetzt eine göttliche Erweisung Jesu Christi, warum wir das Alte Testament lesen sollen und wie wir es lesen sollen. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Jetzt kommt warum. Damit wir durch das Ausharren, das ist dieses Unterbleiben, dieses Wort, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das heißt, ein Teil dieses Trostes, der in 2. Korinther 1, Vers 3 beschrieben wird, geschieht durch die Heilige Schrift. Wisst ihr, es ist einfach so, ich habe jetzt Kämpfe, jetzt wollen mir Leute Übles, greifen mich an, teilweise unmöglich, dass ich sage, wie kann ein Gläubiger sowas tun? Jetzt bin ich natürlich in Erfechtung, in Druck und jetzt lese ich Altes Testament und dann sage ich, ah, jetzt wäre es schön, wenn ich ab Jesaja 40 lesen könnte, wo die ganze Liebe Trostworte kommt, oder? Ganz so denkt der Mensch, nein, ich bin ein Klagelieder. Oder ich bin im Jeremia oder im Hesekiel mittendrin in den Gerichtsworten. Und jetzt macht es Gott so, dass mittendrin in den Gerichtsworten kommt plötzlich dann von Gott her ein Trost an den Jeremia. Du musst nur meine Wege gehen und sie werden dich nicht überwinden. Ich werde deine Gegner zu Schanden machen. Wisst ihr, und dann fließt plötzlich Trost ohne Ende in meine Seele hinein. Da geht ein Ruck durch mein Seelenleben und ich bin geistlich wieder da. Das heißt, Gott will gezielt, dass ich durch das Alte Testament zugerüstet und getröstet werde und zur Ruhe komme. Das heißt, das ist das Mittel. Das heißt, wenn du Anfechtung hast, musst du noch mehr Bibel lesen. Nicht als Leistung, nicht als Werk, sondern musst du noch mehr Bibel lesen, dass der Herr dir helfen kann. Römer 15, Vers 4 und 5 sind für mich so wichtig geworden. Und dann sagt er nämlich in Vers 5, und das ist ein zentraler Punkt, der Gott des Ausharrens, der Gott des Untenbleibens und des Trostes. Müssen wir uns mal vorstellen. Die Bibel sagt, er ist der Gott des Untenbleibens. Das ist ein Charakterzug der Gottheit. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, wenn du ins Bild Jesu verwandelt werden wirst, dann gehört dazu, dass du unten bleibst. Das heißt, das Wichtigste, was wir lernen müssen in allen Anfechtungen, ist unten bleiben. Und das ist der Wille Gottes, das ist sein Wesen. Und sagt, dann wird auch er für dich der Gott des Trostes sein. Das heißt, wenn du richtig reagierst, wenn ich richtig reagiere, in diesen Anfechtungen, wenn wir unten bleiben, wirklich unten bleiben im tiefsten Sinne des Wortes, dann ist er der Gott des Trostes für mich. Dann fließt der Trost ohne Ende. Und ich möchte jetzt nur ein paar Dinge zeigen, dass wir noch die Eckpfeiler versteht, wie das abläuft. Wisst ihr, man könnte jetzt sagen, Jakobus sagt ganz einfach, alle Erfechtung ist Freude, du musst nur unterbleiben, dann passiert gar nichts. Das ist Jakobus seine Botschaft. Ist doch einfach, oder? Der macht keine Geschichte, der macht nicht viel drumherum. Der sagt, aus, alles Freude, bleib unter und ist alles bestens. Seine Botschaft. Und sagt, komm nie von Gott, kommt immer vom Teufel. Gott setzt dich dem zwar aus, aber das Böse kommt immer vom Teufel. Du brauchst nicht hadern, du brauchst gar keine Gedanken machen. Lauter Freude. So ist Jakobus. Das wäre eigentlich interessant gewesen, den Mann kennenzulernen, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass das Gesicht auch entsprechend war. Der war kein Weichling, sondern das war ein Mann. Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jetzt sagt er, ich muss nicht nur Altes Testament lesen, sondern ich muss wachsam sein. Auf wen muss ich denn aufpassen? Wisst ihr, auf wen ich aufpassen muss? Auf mich. Ich muss auf meine Gedanken aufpassen, auf meine Gefühle. Ich muss aufpassen, ob ich vom biblischen Befund abweiche. Ich muss auf mich aufpassen. Und dann sagt er, dann musst du beten, Herr, erbarme dich, dass man den Namen Jesus anruft und zum Herr Jesus flieht und bei ihm sich wirklich birgt. Dann passiert nichts. Und dann darf ich es mal sagen, für uns Kinder der Wohlstandsgesellschaft, Hebräer 10, 36, da sagt er, den standhaftes Ausharren, das Unterbleiben, tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Das heißt, das Unterbleiben ist eine Bedingung, dass ich den Willen Gottes tun kann und dass die Verheißung passiert. Wisst ihr, und da steht halt der Vers 34 davor. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Entschuldigung. Den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Er sagt, wenn du die richtige Haltung hast des Untenbleibens, dann kann man dich vollständig zerstören. Ich habe das gesehen, als man die armenischen Gläubiger praktisch von heute auf morgen aus dem Haus raus reiche Leute teilweise genommen hat, hat sie auf die Straße gestellt, sie durfte mitnehmen, was sie in der Hand tragen konnten, hat sie in die Wüste gejagt, dass sie kaputt gingen. Und jetzt sagt hier der Schreiber vom Hebräerbrief, mit Freuden lasst ihr euch berauben. Da ist mir erst klar geworden, wie weit ich weg bin von dieser Haltung. Ich ärgere mich schon, wenn ich ein Glas runterwerfe, oder? Geht's euch auch so? Oder ich habe mal was erlebt, Entschuldigung, ich erzähle es, aber es ist nicht zum Lachen, es ist zum Weinen. Uns hat eine Schwester besucht, ich habe eine Menge Bibel, so dick mit einem wunderbaren Goldschnitt. Das ist die schönste Bibelausgabe, die ich besitze. Ich bin ja nicht unbedingt Menge-Fan, aber wunderschöne Bibel, da war ich stolz drauf. Und die Schwester hat ein Kind dabei gehabt und plötzlich sehe ich, wie das Kind an meiner Bibel ist. Und es gibt nichts Schlimmeres wie Nässe für einen Goldschnitt. Und dann habe ich gesehen, wie das Kind die Spucke in meinen Goldschnitt reinlaufen lässt. Mit letzter Leidenschaft. Was machst du jetzt? Du musst den Raub deiner Güter mit Freuden ertragen. In dem Fall war es nur der Raub meines Goldschnitts, aber es war trotzdem bitter. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich möchte uns nur zwei, drei Stellen zum Schluss lesen. Psalm 68, 20, das gehört mit zu dieser Anfechtung und das darf man nie vergessen, dass Gott das tut, weil Gott es gut meint mit uns. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil, Gott ist für uns ein Gott der Rettung und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Er trägt unsere Last. Wisst ihr, was da steht? Das ist mit das Gigantischste im ganzen Alten Testament. Hier steht im Hebräischen in Vers 1 und in Vers 2 Yeshua, der Name Jesus. Wenn ich es jetzt so lese, dann heißt es, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Jesus ist unser Gott. Gott ist für uns ein Gott des Jesus. Überleg dir mal. Damit sagt er, der Herr Jesus wird dein Problem lösen. Der Vater im Himmel gibt mir der Herr Jesus als große Trost und er wird meine Last tragen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Versteht ihr? Das ist die Herrlichkeit in diesen Anfechtungen. Und dann sagt er in Vers 14, wollt ihr zwischen den Hürden liegen? Das heißt, wollt ihr die Ruhe in Christus? Die Flügel der Taube, also das Wirken des Heiligen Geistes, sie sind mit Silber überzogen. Silber ist ein Bild für das Wort Gottes. Das heißt, der Heilige Geist wird dich zur Ruhe bringen durch das Wort Gottes und ihr Gefieder mit schimmerndem Gold. Er wird das Wesen Gottes, das Echte, der echte Trost Gottes durch das Wort Gottes in deinem Herzen installieren. Das ist nicht eines der schönsten Schattenbilder. Muss ich da zuerst dran gewöhnen, dass die Bibel solche gewaltige Aussage hat. Und jetzt kommen wir zum Zentralvers, der für jeden Gläubigen, ich sage es mal so, der Wahlspruch, die Parole sein müsste. 1. Korinther 10, und zwar Vers 13, B-Teil. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, ich kann es ertragen. Gott wird nie zulassen, dass die Anfechtung über mein Haupt geht. Darf ich mal aus der Praxis das ganz klar sagen? Ich war schon am Rand. Ich hatte Anfechtungen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich hieß. Ich bin fast kaputt gegangen, aber ich kann bezeugen, es ging nie über die Grenze drüber, wo ich es nicht ertragen konnte. Gott hat immer im richtigen Moment hat es zurückgezogen. Unwahrscheinlich diese Treue, die der Jesus auch in meinem Herzen dann bewiesen hat. Und in Prediger 10, Vers 4 steht, Gelassenheit verhindert große Sünden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Anfechtung kommt, dann musst du etwas dir merken. Werde nie panisch, sondern bleibe gelassen. Flieh zum Herr Jesus, bleibe in ihm und lass dich nicht verrückt machen. Und Prediger 7, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Überleg dir mal die Aussage. Da sagt die Bibel ganz einfach. Sei nicht linksextrem, sei nicht rechtsextrem, sei normal. Sei geistlich normal und nimm den Paulus als Musterbeispiel und geh vor wie er. Bleib einfach unten, wenn es über dein Haupt geht. Fliehe zum Herr Jesus, ruf den Rettername Jesus an, wenn du mühselig und beladen bist und sei dir gewusst, er wird deine Last tragen. Du musst nur die richtige Haltung einnehmen. Innerlich sollst du unten bleiben. Innerlich sollst du einfach ausharren, in dem Wissen, dass wenn du ein Gotteskind bist, wenn der Herr Jesus deine Sünde hinweggewaschen hat, dass dir letztendlich dann alles zum Besten dient, so wie der Römerbrief sagt. Und mit dem möchte ich schließen. Mit Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. So, jetzt haben wir ein Problem. Bei mir und bei dir wird die Anfechtung über kurz oder lang kommen. Egal warum. Und jetzt haben wir keine Ausrede mehr, wie man reagieren soll. Jetzt wissen wir alles, oder? Jetzt wissen wir doch alles. Wir sind doch jetzt Wissende. Wir wissen jetzt, ich muss unten bleiben. Und jetzt muss ich kämpfen vor Gott, auch beim Bibellesen, in der stillen Zeit, in der Wachsamkeit, im Gebet, dass ich sage, Herr Jesus, hilf mir. Lass mich unten bleiben. Lehre es mich. Vater im Himmel, du erziehst mich. Bring mir bei, wie man unten bleibt. Aber hier ist klar, das Gebet ist gefährlich. Weil es kann dann sein, dass du genau in eine Anfechtung rein musst, um zu lernen, wie man unterbleibt. Aber was sagt mein Jakobus? Lauter Freude. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich bete dich an für die Gabe deines Sohnes, dass du uns der Herr Jesus gegeben hast und dass du es bist, der uns erzieht, der uns bereit macht. Ja, Herr Jesus, du bist der, der unsere Lasten trägt, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Du hast diese ganze Anfechtung, der wir nicht ausweichen können, weil es einfach unser Geburtsrecht ist als Gotteskinder, aber auch die Notwendigkeit, dass wir erzogen werden, aber auch der Krieg zwischen Licht und Finsternis, dass du sagst, wir sollen zu dir kommen, wenn wir mühselig und beladen sind und der du letztendlich uns hast durch den Paulus 2. Korinther 1 aufschreiben lassen, ab Vers 3, dass wir das nötig haben, dass wir zubereitet werden. Und jetzt hilft das, wenn das nächste Mal die Anfechtung über unser Haupt geht, dass wir wissen, es wird nie mehr geschehen, als wir ertragen können. Und dass wir wissen, es wird zu unserem Besten sein. Und es wird ein Sieg und ein Triumph sein, wenn wir in dir bleiben, wenn wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Amen.